Willkommen im Power Performance Podcast mit Paul Schlüter und Kevin Schmidt. In der heutigen Folge quatschen Paul und ich darüber, was unserer Meinung nach die gängigsten Fehler sind, die Leute davon abhalten, stärker zu werden, inwieweit Cardio für Powerlifter sinnvoll sein kann, ob Raw Powerlifting mit der neuen Knee-Sleeve-Generation überhaupt noch Raw ist und viele weitere Themen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge.
Kurz hier noch den Ergometer-Tab schließen.
Nicht, dass du zwischendurch plötzlich dich erschrecken lässt von dem möglichen Cardio-Training.
Ja, und damit herzlich willkommen im Power Performance Podcast. Wir haben ja letztes Mal schon angesprochen, wir kriegen jetzt wieder eine gute Regelmäßigkeit rein in die Folgen.
Yes.
Schön, dass wir uns wieder hier zusammensetzen können und ein bisschen quatschen, auch wenn wir jetzt schon eine Stunde vor der Podcast-Folge gequatscht haben. Aber
seriöser Organisationstalk für unser Treffen nächste Woche.
So sieht's
weil
aus.
Weil Kevin nämlich die Weltreise auf sich nimmt aus dem hohen Norden, um nach Kassel zu kommen. Dann fahren wir zusammen zur Sportpsychologie-Tagung in Stuttgart. Also wer vielleicht zuhört und auf der Sportpsychologie-Tagung ist, meldet euch gerne mal. Können wir uns vor Ort auch ein bisschen austauschen. Die ist in der Regel sehr, sehr cool und gibt auch viele Möglichkeiten da, so ein bisschen zu networken. Aber wenn nicht, werde ich sehr gespannt drauf. Das wird eine coole Sache.
Voll. Bin ich auch sehr gespannt. Du hast ja schon ein, zwei Erfahrungen
Tagung.
Gemacht. Ja,
das
ist meine erste Tagung.
Kevins erstes Mal.
Ja, werden wir bestimmt auch nochmal so ein bisschen von berichten, wie das alles so war. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich bin sehr gespannt, freue mich drauf. Erstes Mal Bahnfahren seit Jahren. Fahr dann erstmal nach Kassel zu Paul. Machen wir noch eine schöne Einheit und dann ab zur Sportpsychologie-Tagung. Wir haben einige Fragen bekommen für die heutige Folge. Es geht so ein bisschen um die Kniebandagen, die sich ja immer weiterentwickeln. Es geht um Cardio. Wir sprechen über gängige Fehler. Über zweimal Training die Woche und wird auch gleich damit einsteigen. Heute vielleicht nicht zu langes Intro, aber mal kurz als kleiner Einstieg, wie immer. Trainingstechnisch haben wir kurz vorher schon gequatscht. Vielleicht ganz kurz zusammengefasst, wie ist Wiedereinstieg jetzt nach allem?
Also nach DM und Augeninfektion ist der Wiedereinstieg insgesamt ganz okay. Man merkt halt, das ist super schwerfällig. Ne? Also das war wieder war ja auch eine richtig, also ordentliche Infektion, die ich da im Gesicht hatte. Das merke ich schon auch noch. Ich habe auch bis vor 5 Tagen noch Cortison genommen. Und das schlägt sich schon im Training nieder, aber so, sag ich mal, bis auf so ein paar kleinere Wehwehchen, die jetzt erstmal als Reaktion wieder hochkommen, läuft das eigentlich insgesamt gut. Die Bewegungen an sich fühlen sich auch prima an. Ja? Sogar konventionell mit einer Stiffbar. Sogar das. Und ja, wenn mein Kreislauf dann auch wieder ein bisschen aufholt und sich ein bisschen wieder anpasst, dann wird das schon. Also so Stand jetzt ist, gucke ich einfach so viele produktive Trainingswochen, wie ich kann, bis zum Bending Bars reinzukriegen. Und dann gucke ich halt einfach, was bei rumkommt. So, dann das ist, also ich bin jetzt tatsächlich auch von den Zahlen ziehen nochmal so ein Stückchen abgerückt und gucke einfach dann, wie fit ich bis dahin tatsächlich sein kann, weil ich ja dann auch, ne, nächstes Wochenende bin ich ja dann mit dir unterwegs. Dann, ich glaube, die Woche drauf oder die Woche danach bin ich dann in Aachen bei der Bezirksmeisterschaft. Dann gibt's im Juni auch nochmal mehrere Events, auf denen ich an den Wochenenden jeweils bin. Dann sind wir im Juli wahrscheinlich eine Woche im Urlaub. Also da sind so viele Unterbrechungen auch schon wieder dabei. Ich gucke einfach. Ich bin da. Ich bin dann da, im Idealfall. Wie ist es bei dir?
Ja, bei mir läuft das Training eigentlich ganz fein. Ich muss sagen, die DM hat mich dann doch auch im Nachhinein mehr mitgenommen. So was, vor allem was Thema Ermüdung angeht. Ich habe da ja, ich glaube, in der Woche der DM habe ich einen Deload eigentlich gemacht, sag ich mal. Aber das ganze Wochenende hat dann ja wahrscheinlich noch so, ich habe mich danach nicht wirklich müde gefühlt, sage ich mal. Ich habe auch nicht so systematisch nicht wirklich viel Ermüdung wahrgenommen. Aber ich glaube, die ganze Aufregung des Wochenendes, weil es ja super, haben wir ja letzte Folge viel drüber geredet, gerne nochmal anhören für alle, die es nicht gehört haben, war ja alles sehr spannend und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen in die Woche danach noch reingecarried, dass ich gedacht habe, boah, ich fühle mich aber richtig gut, frisch, rein in den Block, ich habe richtig Bock. Woche 3, letzte Woche, war dann vorbei das Blocks, der eigentlich so 5 Wochen angesetzt war und dann Deload. Ich war super im Arsch. Ich war komplett fertig. Nach DM dann ja auch noch viel arbeiten nachholen müssen, sage ich mal, beziehungsweise eben da die ganzen Termine gelegt. Das hat mich dann doch zerlegt, dass ich den Blocks ein bisschen vorbeenden muss. Aber an sich läuft das Training halt in eine gute Richtung. Ich habe ja auch schon geäußert, Körpergewicht läuft ja auch in eine gute Richtung. Aktuell 111.
Oh yes, baby.
Das ist so anders, damit so rumzulaufen, muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen.
Was ist das höchste Gewicht, was du jemals hattest bisher?
111.
Ah ja, voll gut.
Jetzt gerade.
So nice. Safe.
Ich habe ja ganz lange immer nur so mich in der Range 100 bis 105 aufgehalten. Das ist ja auch ein Punkt, zu dem wir gleich vielleicht nochmal so kommen. Im Hinblick auf mich limitieren mit der Gewichtsklasse 105er. Und muss sagen, wer hätte das gedacht, jetzt auch mir die Zeit zu nehmen, drüber hinaus zu gehen, fruchtet ordentlich. Ne? Also vor allem was die Bank angeht, jetzt auch sehr kurzfristig sehr, sehr gut gefruchtet. Es kommt super viel Muskulatur drauf, nicht mehr im Oberkörper, sondern auch wieder ein bisschen was an den Beinen endlich mal wieder. Da hatte ich auch lange so das Gefühl, dass da nicht wirklich viel sich tut. Aber im Oberkörper, was da gerade dazukommt, das macht einfach nur Spaß, das mal zu sehen, dass sich da auch mal was tut.
Ja.
Und ich auch mal bald dann 140 Kilo drücken kann, Paul. Das wäre mal ganz nett.
Du drückst immer noch weniger, als ich gedrückt habe. Ja.
Warten wir ab. Bis Banning Bars ist noch Zeit. Und wenn ich 130 Banning Bars wiege, dann drücke ich bestimmt auch 150, oder?
Das wäre schon ein doller Aufbau bis August. Ende August, glaube ich, ne, irgendwie so.
Genau, so
entspannte 19 Kilo draufpacken, ey, boah, das wäre schon ordentlich.
Das muss nicht sein, nee, genau. Nee, aber sonst Training ist fein, Rücken tut ein bisschen weh, ist aber auch nichts Wildes. Genau, aber alles in allem sehr fein.
Nur die normale Menge an Schmerzen.
Genau. Naja, muss ja auch nicht immer alles so, gab's ja jetzt die Tage, glaube ich, auch auf Instagram so ein bisschen die ein paar Posts zu Schmerzen normalisieren, ist jetzt auch vielleicht, ne, also nicht zu sagen, zum Powerlifting gehört Schmerz dazu. Das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad so, aber man muss natürlich irgendwie auch trotzdem einen guten Umgang dann immer finden. Ne? Nicht einfach zu sagen, Schmerz gehört dazu, mach jetzt einfach weiter, passt schon alles, sondern man sollte ja schon auch ein paar Anpassungen nehmen und den Schmerz auch ernst nehmen, in den meisten Fällen auch. Genau, aber bei mir ist jetzt so nichts Wildes, nichts, was ich nicht kenne, einfach echt sau ermüdet im unteren Rücken.
Ja, das sollte ich wollte gerade sagen, diese Differenzierung ist halt wichtig. Ne? Ist es jetzt wirklich ein Schmerz, weil was nicht ganz richtig ist, oder ist es halt einfach ein Schmerz, weil ich einen ordentlichen Reiz gesetzt habe und der Körper noch adaptieren muss? So, das ist ein wichtiger Unterschied in der Regel.
Safe. Guti, dann lass uns mal reinstarten. Ich habe auch schon gerade ein Thema angerissen, was schon mal vielleicht in die Richtung gehen kann. Aber lass uns vielleicht erstmal mit dem Thema beginnen, was unserer Meinung nach die gängigsten Fehler sind, die Leute davon abhalten, stärker zu werden. Da kann man wahrscheinlich ja eine Million Dinge aufzählen, ne? Das sehr wahrscheinlich. Aber vielleicht können wir so größere Bereiche oder auch einfach Themengebiete, die dir da einfallen, auch erstmal anschneiden. Also vielleicht erstmal an dich. Was fällt dir dann so spontan ein?
Ich würde mal eine Top 3 machen.
Ja, okay.
Also ohne Reihenfolge in Priorität, weil ich glaube, das ist unmöglich, da jetzt zu sagen, dass die eine Sache wirklich wichtiger ist als die andere. Der sehr offensichtliche Punkt, den man vorwegnehmen kann, ist halt Körpergewicht, ne, sich zu lange in einer Gewichtsklasse aufhalten. KDK ist eine Gewichtsklassensportart und wir haben auch, ich glaube, die meisten, die zuhören, kennen das Thema von uns ja auch, ne? So, es ist eine Abwägung zwischen Wohlbefinden und sportlicher Leistungsentwicklung und diese Abwägung muss man halt selber auch treffen können. Und die Erwartungen auch an die jeweiligen Umstände anpassen. Das ist, glaube ich, das, womit sich die Leute schwer tun. Weißt du, die meisten haben dann die Erwartung so, die sind, keine Ahnung, kratzen vielleicht gerade so an der DM-Norm, wollen aber lieber nochmal eine Gewichtsklasse runtercutten, weißt du, so in der Offseason 96 wiegen, in der 93er starten und dann zu versuchen, die Norm in der 93er zu holen, obwohl sie irgendwie 1,80 groß sind. Ist halt die falsche Gewichtsklasse, ne? Kannst du mal 2 nach oben gehen. Ja, es ist so ab 1,80 würde ich sagen, gehörst du schon in der Regel eher in die 120er als in die 105er. Also je nach Hebeln. Es gibt auch ein paar Leute, die da so ein bisschen die Outlier sind. Robin Meinecke zum Beispiel, ne, der ja eine 105er auch ist, der auch, glaube ich, nochmal einen Kopf größer ist als wir. Irgendwie so. Also das Körpergewicht muss langfristig hoch. Wir brauchen Muskelmasse, um stärker zu werden in der Regel. Und gerade bei, sag ich mal, ne, das, also diese ganze Sache mit in Gewichtsklassen reinkatten und so weiter, das wird eigentlich sollte das erst relevant werden, wenn es ab nationalem Niveau um Platzierungen geht. Ja. Ich könnte jetzt verstehen, wenn jemand, ne, wir kommen ja auch noch auf die neuen Normen zu sprechen später, ich könnte jetzt verstehen, wenn jemand sagt, okay, um die Norm zu erreichen, ist es mir, fällt mir leichter in der unteren Gewichtsklasse, da habe ich die Norm, in der höheren Gewichtsklasse ist es noch ein bisschen schwierig und das sind vielleicht irgendwie 2 Kilo, die man runtercutten muss, so, da würde ich sagen, okay, ne, wenn so dein Ziel ist, dass du unbedingt mal auf einer DM starten willst, dann ist das okay. Wenn es wirklich darum geht, langfristig so stark zu werden, wie man eben werden kann, dann führt der Weg eigentlich fast nur nach oben. Aber auch da sei gesagt, und das kann ich vielleicht mal als Positivbeispiel hervorheben, was Körpergewicht angeht. Hannes Hahn, der ja bei mir ist, so der in der 93er, startet regulär, ist ja auch letztes Jahr auf der DM gestartet und hatte vor der DM, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich meine, er hat irgendwie 2 Monate vor der DM, also so, hat er noch so 97 gewogen, irgendwas um den Dreh, 97, 98, und hat dann runtergecuttet für die 93er, für die DM, und dann hatten wir uns unterhalten, okay, startest du im April auf der nächsten DM, ne, nimmst du die direkt auch wieder mit. Und da habe ich halt gesagt, gut, man könnte es aus dem Training machen, aber ich würde dich sehr gern eigentlich dann aus dem Training auch in der 105er starten lassen, statt in der 93er. Und dann haben wir uns aber entschieden, okay, wir machen die Offseason ohne die DM, holen dann eine Quali, machen die DM im Folgejahr auch wieder mit in der 93er. Und er hatte die Anweisung bekommen von mir, was nämlich so ein klassisches Phänomen ist bei den Leuten, die in ihre Gewichtsklasse runtercutten. Die machen dann den Wettkampf in der Gewichtsklasse und sind dann nach 2 Wochen wieder auf dem Offseason-Gewicht. Ja, also das war in der Vergangenheit bei einigen so, ne, die gehen dann cutten voll runter für die Waage und dann dauert es 2 Wochen und sie haben wieder 3-4 Kilo drauf. Und da habe ich Hannes gesagt, okay, du nimmst dir diesmal die Zeit, ja, und machst mal wirklich einen langsamen Aufbau, also so 200 Gramm die Woche als Oberkante an Zunahme an Körpergewicht, was halt schon auch schwer zu treffen ist, das ist schwierig, aber das kriegt man hin mit einem geregelten Alltag. Und das hat er jetzt gemacht. Und es ist so gefühlt reine Muskelmasse, die er jetzt draufgepackt hat. Seine Bank ist explodiert ohne Ende. Seine Deadlift-Kraft geht auch hoch, seine Griffkraft geht hoch, seine Beuge entwickelt sich gut. Also das ist so ein wirklich, ich könnte Chöre darüber singen lassen, wie schön das ist, dass er das ernst genommen hat und auch so umgesetzt hat. Weil das ist so dieser Sweet Spot, den man eigentlich haben will. Also dieser langsame Aufbau mit hartem Training parallel dazu, mit Maintenance-Phasen zwischendurch, wenn man mal einen Deload oder einen Urlaub hat oder so. Und das wäre in Sachen Körpergewichtsmanagement wäre eine der Top 3.
Ja.
Die andere, oh Gott, jetzt fällt mir die dritte Sache gerade nicht mehr ein, aber ich habe ja noch einen Moment Zeit, vielleicht machst du dann erstmal. Aber ja. eine andere Sache, die, ah doch, jetzt weiß ich wieder, ja. Eine andere Sache ist, glaube ich, fehlende Offenheit für Veränderungen im Training. Und zwar habe ich das Gefühl, dass dadurch, dass, also auch durch soziale Medien und durch die Verbundenheit oder das schnelle Verbinden mit Powerliftern aus der ganzen Welt und viel Einsicht in deren Training, dass viele Leute eine bestimmte Erwartung haben, wie ihr Training aussehen sollte. Und das ist in der Regel relativ nah an dem, was wir so als unter Powerlifting spezifischem oder typischem Training, vor allem auch aus den USA, kennen. Wurde auch über die letzten Jahre, also so diese Kultur der Trainingsplanung, wie sie auch über die letzten Jahre entwickelt wurde, ist das, was die Leute erwarten. Aber ich glaube, vielerorts ist es vielleicht auch nicht genau das, was ihnen tatsächlich eigentlich weiterhelfen würde. Und ich habe das Gefühl immer mal wieder, dass da so ein bisschen diese Prise Offenheit dafür fehlt, auch tatsächlich mal signifikante Veränderungen im Training zu machen. Ja.
Voll.
Ich fange in der Regel immer da, also ich hole die Leute in der Regel immer da ab, wo sie aktuell sind, und gucke dann halt, dass man Impulse mal in die eine oder andere Richtung bringt. Weil das sind dann so die Kandidaten und Kandidatinnen, die sagen, ja, ich muss 5-mal die Woche trainieren, sonst geht mein Beuge E1RM den Bach runter. Ne? Ich muss dies, ich muss jenes und so. Oder ich muss mindestens einmal die Woche genau diese eine Übung machen, sonst fängt meine Hüfte an, weh zu tun. Und so. Ne? Also die sich sehr viele Regeln über ihr Training aufstellen, an die sich gehalten werden muss, damit die Leistungsfähigkeit gegeben ist. Das ist, glaube ich, auch eine gängige Sache mit unterschiedlich starker Ausprägung. Also ich glaube, viele Leute auch über die Jahre, und das merke ich auch bei mir selbst, deswegen versuche ich da immer wieder so ein bisschen so zu konfrontieren und über meine selbstgesetzten Grenzen hinauszugehen, dass man sich halt so, man trainiert sich so in seine Komfortzone rein über die Jahre, ne, und hat dann so sehr viele Annahmen darüber, was im Training funktioniert und wie das funktioniert und wie das funktionieren sollte. Und manchmal braucht es halt einfach einen relativ harten Break, dass man mal was komplett anderes macht oder mal eine komplett andere Herangehensweise hat für einen gewissen Zeitraum, um zu merken, dass es auch andere Wege gibt. Also das wäre der zweite Punkt. Mhm. Und der dritte Punkt, muss ich als Sportpsychologe natürlich mit reinbringen, sind negative selbsterfüllende Prophezeiungen. Ich könnte nicht zählen, wie viele Leute zu mir kommen und dann sowas sagen wie, ja, ich werd eh nie in die Top 3 auf einer DM schaffen. Ich werd eh nie so stark wie XY oder das und das werde ich eh nicht schaffen. So, warum, woher ziehen die das so, ne? Also es ist häufig ist das auch so eine Sache mit Selbstwert und Selbstbild, die da mit reinspielt, aber sehr sehr viele Leute könnten, wenn sie die Annahmen, die sie über ihr eigenes Potenzial wirklich mal herausfordern würden, dann könnten sie sich auch deutlich weiterentwickeln, als sie es bisher getan haben. Also so dieses überhaupt erstmal zulassen, dass ich es für möglich halte, dass auch ich theoretisch in der Lage bin, ein gewisses Leistungsniveau zu erreichen. Und dass die, ne, weil wenn ich von vorne, also vielleicht als kleiner Ausflug so Richtung selbsterfüllende Prophezeiung als Thema aus der Psychologie, wenn ich von vornherein mir diese negative selbsterfüllende Prophezeiung aufsetze, dass ich das nicht schaffen kann, dann werde ich auch nie den Verhaltensweisen nachgehen, die dazu führen würden, dass ich das schaffen könnte oder herausfinden würde, ob ich das schaffen könnte. Das heißt, ich gebe mir gar nicht die Gelegenheit, diesem Ziel nachzugehen, weil ich mir von vornherein sage, ja, das wird eh nicht funktionieren, und dann bestätige ich diese Aussage für mich selber auch in der Art und Weise, wie ich mich verhalte. Wenn man das jetzt mal so die klassischen Beispiele kommen vor allem aus der Pädagogik, aus der Lehrpsychologie, ne, wo Schulkinder genommen werden und dann entweder den Schulkindern gesagt wird, du bist voll talentiert, du wirst im nächsten Jahr im Matheunterricht einen riesigen Sprung machen und wenn du das machst, dann kannst du zwar einen Jahrgang überspringen oder so, und die gehen ab wie die Luzi, diese Kinder in den Fächern. Selbiges oder ähnliches passiert halt, wenn du das dem Umfeld der Kinder sagst, ne? Also wenn dann zum Beispiel die Lehrkraft gesagt bekommt, dieser Schüler ist in Mathe ein absolutes Talent, muss herausgefordert, muss gefördert werden, dann entwickelt er sich richtig gut. Und das hat einen signifikanten Einfluss darauf, wie sich die Leute entwickeln. Also diese positiven, selbsterfüllenden Prophezeiungen, die wir uns auferlegen können, da haben wir die Evidenz dafür. Im Sport ist es noch eher schwammig, sage ich mal. Aber es ist schon, also so das Thema selbsterfüllende Prophezeiung und Erwartungseffekte, das ist in der Psychologie sehr etabliert. Also das ist jetzt kein Hexenwerk. Das ist schon noch eine eher grundlegende Sache, wie wir von der menschlichen Psyche. Und das wäre so die dritte Sache, die ich damit reinwerfen würde. Ja. Also ja. Körpergewicht, Regeln übers eigene Training und positive, selbsterfüllende Prophezeiung wäre was helfen würde, sage ich mal.
Heißt alles im Endeffekt so Selbstlimitation auch, ne? Man limitiert sich durch Körpergewicht, man limitiert sich durch, meine Planung muss so aussehen, und man limitiert sich dann eben durch die negativen selbsterfüllenden Prophezeiungen.
Ja. Ne? Das war ja gut, in so einer Sportart, sag ich mal, schwierig, dass irgendwelche externen Faktoren dazu zählen. Also weißt du, so, oh, ich werde nicht stärker, weil die Hanteln im McFit kacke sind. So, buhu.
Ja, safe. Okay. Also überschneidet sich mit den Gedanken, die ich hatte. Mhm. Vor allem, das habe ich ja auch von direkt am Anfang auch schon geäußert, ne, mit dem sich limitieren, was gewisse Gewichtsklassen angeht, habe ich ja auch selber Erfahrungen gemacht, als auch bei vielen Trainees, und man hört es ja auch, wenn man sich mit vielen unterhält, dass der Großteil sich immer in gewissen Gewichtsklassen so sieht, obwohl vielleicht noch gar nicht ein gewisses Leistungsniveau auch da ist, um dass es wirklich so auch relevant ist, ne, so wie du es auch vorhin beschrieben hast. Dann habe ich einen Punkt, über den wir auch sehr regelmäßig immer reden, der hier angebracht ist, und das ist einfach der Einsatz im Training, das Anstrengen, ne? Pauls Lieblingsspruch ist ja, Anstrengung lieben wir.
Ja.
Und das ist halt auch der Punkt. Das ist halt, ne, bei mir sind jetzt eben so ein paar neue Leute ins Coaching auch reingekommen. Und das ist jetzt mittlerweile eigentlich immer so das erste, also mit einer der ersten Sachen, die ich auch immer sehen möchte. Klar, Lifts von, ne, die Competition Lifts filmen, wichtig, da technische Änderungen, falls da was angebracht ist. Das ist eine wichtige Sache, aber ich lasse mir jetzt auch immer alle, ich sag jetzt mal, die Hypertrophie relevantesten Lifts lasse ich mir nochmal abfilmen, um auch zu sehen, ist das jetzt auch wirklich eine R10? Sind das null Reps in Reserve? Und in ganz vielen Fällen ist es halt nicht der Fall, sage ich mal. Und das ist ja auch, da habe ich letztens erst ein Gespräch mit einem Trainee von mir gehabt. Klar, das ist für mich dann auch gut zu sehen und das dann auch zu besprechen mit dem Trainee. Schau mal, ne, würdest du sagen, das war jetzt wirklich, wenn du jetzt mal die Geschwindigkeit auch anschaust, meinst du, es war jetzt wirklich so null Reps in Reserve oder kannst du dir vorstellen, da ist noch was im Tank? Das ist ja aber auch für die Person selbst, wenn man sich dann mal wirklich filmen muss für diesen Lift, ist das häufig ein anderer Satz? Man fordert sich in der Regel dann doch nochmal mehr heraus, wenn man sich dann auch filmt, als wenn man das jetzt so für sich nur macht. Ich mache jetzt hier schnell meine 3 Sätze Brustpresse oder was auch immer. Als wenn man da jetzt das Stativ da aufstellen muss, man muss sich da filmen und es ist wirklich auch geschrieben, da Kevin steht da jetzt at 10. Ich muss da jetzt richtig reinknüppeln. Und das zu lernen ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, der eben viele, die das nicht umsetzen, bei denen es längerfristig dazu kommt, dass sie sich da so ein bisschen einschränken in der Kraftentwicklung. Genau. Ich hatte noch einen Punkt dazu, aber vielleicht fällt er mir gleich noch ein. Ja. Dann habe ich im Endeffekt noch so...
Ich kann vielleicht noch eine Sache reinwerfen. Was da halt hilfreich ist, also für die, die sich jetzt so fragen, okay, aber wie lerne ich das denn? Was da tatsächlich recht hilfreich ist, sind Intensitätstechniken. Und ganz, ganz stumpf gebe ich teilweise auch mit Zwang auf, ob das jetzt so Forced Reps sind oder Dropsätze oder M-Reps oder Partials oder sonst irgendwas hinterher, dass man quasi erstmal bei einer Isolationsübung sich einfach den letzten Satz nimmt und das mal zu einem hochintensiven Satz macht und dann auch mal schaut. Also was ich zum Beispiel häufig mache, ist, keine Ahnung, hast 3 Sätze Beinstrecker und beim letzten Satz machst du dann einen Rest-Pause-Satz zu 0. Das heißt, du machst deinen letzten Satz zu der vorgegebenen Reps in Reserve, wartest 10, 15 Sekunden und machst dann mit derselben Last einfach nochmal einen M-Rap, bis du wirklich keine einzige bis du in der Wiederholung versagst. Also bis du keine volle Range of Motion mehr schaffst. Und wenn ich dann im Blog sehe, okay, die Person hat 10 Sekunden Pause gemacht und dann nochmal 15 Wiederholungen gemacht, dann weiß ich, dass der Satz davor sehr wahrscheinlich keine Reps in Reserve 1 war. Wäre schon energetisch, wäre das schon sehr spannend. Ne? Da würde man die Person vielleicht mal in ein Labor stellen oder in ein Labor schicken wollen. Aber sowas halt, dass man auch wirklich auf Nummer sicher geht, das kann man sich dann auch mal abfilmen lassen oder auch mal für sich selber abfilmen und auch wirklich brutal ehrlich sein. Ich glaube, und das so, da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, Ausdauer, also ich habe ja früher auch Ausdauerlauf gemacht, 5000 Meter war so meine höchste Distanz und auch Ausdauersport, so dieses unangenehme Gefühl von der Belastung, finde ich, ist im Ausdauersport 1000-mal leichter zu ertragen als das unangenehme Gefühl von der Belastung im Kraftsport. Ich finde, Ausdauersport fand ich so, ja, ekelhaft, auf jeden Fall. Ja, man muss mit den Schmerzen irgendwie klarkommen, aber dass so die Intention und die Intensität, die dahinter steckt in der Anstrengung, empfand ich immer als eine viel leichter zu ertragen als jetzt im Krafttraining. Und da muss man halt auch einfach mal ehrlich mit sich sein und sagen, okay, ich bewege jetzt, ne, beim Beinstrecker meinen Fuß so lang nach oben, bis ich ihn nicht mehr ganz nach oben komme, egal wie ich mich dabei fühle. Ich nehme diesen Zustand einfach hin, diese eigentlich bedrohlichen Signale, die mein Körper mir da gerade schickt, ne, dass ich plötzlich vielleicht irgendwie bestimmte Punkte in meinem Sichtfeld nicht mehr sehen kann oder mir schwindelig wird oder mir übel wird. Ich mache das einfach mal, um auch mal in diese Grenze gegangen zu sein. Und wenn ich danach dann in den Mülleimer kotze, dann kotze ich halt danach in den Mülleimer, weil ich weiß jetzt, wo diese Grenze ist. Ne? Man lernt ja daraus auch. Das ist so dieses, ich glaube, das ist eine Sache, wo sich sehr viele sehr schwer tun.
Ja, safe. Und ich habe das, ich habe ja schon gesagt, ein paar Leute sind jetzt eben ins Coaching so dazugekommen, aber jetzt gar nicht direkt nah Erfahrung, sondern so ein bisschen her, kam ein Trainee, also kam ins Coaching und haben uns die Planung angeschaut, wie er vorher so trainiert hat und habe ich schon so gesehen, irgendwie auch viel zu hohe Satzzahlen für, also irgendwie 40 Sätze für die Brust, also für Brustmuskelgruppen so irgendwie Jesus. Gemacht, irgendwie 8 Sätze an der Brustpresse dann auch gemacht für 10er. Und dann war so meine erste Frage erstmal, ne, wie hast du dich davon erholen können? Und er meint so, ja, eigentlich auch ganz gut. Habe ich mir schon gedacht, weiß nicht, also wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich drück erstmal 6 Sätze, dann habe ich noch 8 Sätze Brustpresse, dann habe ich noch 4 Sätze Fleiß. kann ich mich, also nicht ganz, ich werde das schon merken, sicherlich, dann ja, die so, Tage so, nach der Einheit.
So Fleiß mit der relativen Intensität davon, wie wenn man ein Kleinkind umarmt. Ne?
So muss es dann im Endeffekt gewesen sein. Und dann so muss es definitiv gewesen sein, weil sonst kriegst du den, also außer du bist da also der übelste Outlier, aber sonst kriegst du es halt auch einfach gar nicht erholt. Du wirst dich super, super matschig fühlen. Aber das ging dann auch wochenlang so, dass er das Training so durchziehen konnte. Natürlich dann direkt der Ansatz ist dann natürlich nicht zu sagen, ja, dann lass uns da jetzt erstmal den Trainingsumfang, den du vorher hattest, direkt zum Muskelversagen knüppeln. Das ist natürlich nicht so das Ding. Aber erstmal irgendwie eine Baseline zu schaffen. Vielleicht auch erstmal nur, ne, so ein, zwei Sätze oder einen Satz rauszupicken bei der Brustpresse, den man dann knüppelt bis zum Versagen und dann macht man noch ein paar Dropsätze. Es gibt ja viele verschiedene Arten von Intensitätstechniken, die du auch angerissen hast, um das zu lernen. Ich glaube, das ist dann erstmal so der wichtige Faktor, als wir brauchen jetzt unbedingt diese Gesamtanzahl an Sätzen in der Woche, sondern streng dich vielleicht erstmal an und dann können wir das von da aus aufbauen. Genau, nur mal so kleiner Abschwenker nochmal in die Richtung. Yes. Dann habe ich noch zwei Punkte, die mir noch einfallen, genau. Also erstmal ist es der Punkt an der Planung auch festzuhalten. Das ist halt auch häufig was ich sehe, wenn Leute ins Coaching kommen und ich mir die letzten Blöcke auch zukommen lasse, wie sie trainiert haben, dann ist der Einstieg zu schwer, weil man möchte sich kurzfristig schon was abholen, statt sich längerfristig zu belohnen. Man geht zu schwer rein in den Block, man wählt früh im Block zu schwere Steps nach vorne. Und es wird halt alles so ein bisschen in die Richtung, also bei manchen stehen halt einzelne Einheiten haben einen zu hohen Stellenwert, sage ich mal. Also, dass da nicht so die Gesamtheit der Einheiten betrachtet wird, was ja im Endeffekt ab einem gewissen Leistungsniveau das Entscheidende ist, um voranzuschreiten. Bei einem Anfänger ist das vielleicht noch, AnfängerInnen ist das nochmal vielleicht ein bisschen anders. Ne? Da ist jede Einheit schon auch recht produktiv, einen nach vorne schreiten zu lassen. Aber bei Fortgeschrittenen ist es ja die Gesamtheit an Einheiten, die einen dann nach vorne schreiten lässt. Also, dass es da bei vielen einfach irgendwie in gewissen Einheiten viel zu viel Wert auf diese eine Einheit gelegt wird, ohne den Gesamtkontext zu betrachten, was das eben auch für einen Impact auf die darauffolgenden Einheiten hat oder auf nicht nur auf die darauffolgenden Einheiten, sondern, Junge, du hast noch 4 Wochen vor dir, so in die Richtung. Wie willst du dann jetzt noch in den nächsten Wochen was draufpacken? Ja. Und auch mit Zuversicht, wenn du in Woche 1, 2 schon an der Grenze warst. So, und das war sehr schön zu sehen, so in gewissen Blöcken. War zum Beispiel auch ein praktisches Beispiel erst vor kurzem. Single angesetzt in einer Wettkampfvorbereitung über 4 Wochen hinweg, also bevor die Person ins Coaching kam. Aufbauend 6, 7, 8, 9, ganz, ganz simpel, ne, der Single-Verlauf. Einstieg 150, Woche 1. Woche 2, 150. Woche 3, 150. Woche 4, 150. Es waren immer die gleichen Lasten, weil Woche 1 war schon at 10. So. Es war halt kein Verlauf nach oben. Einheiten danach waren halt auch recht stark geimpacted und die Arbeit in der Einheit auch. Also das ist so, dass ich will es mal zusammenfassen als Momentum aufbauen, die Gesamtheit der Einheiten betrachten und der Planung auch vertrauen und nicht zu früh zu viel zu wollen. Und dann ein Punkt, der glaube ich auch einfach angebracht ist für viele, den ich auch in letzter Zeit mehr und mehr beobachtet habe. Klar, das Training ist wichtig, wir wollen uns anstrengen, das haben wir jetzt auch gerade schon geäußert, ne? Wir wollen uns richtig abrackern, aber es ist halt so ein ganz kleiner Part des Ganzen. Wir müssen uns sehr, sehr gut auch davon recovern können. Wenn wir das nicht können, kriegst du halt auch nicht ganz so viele produktive Einheiten rein. Ich glaube, das ist auch ein Faktor, den viele einfach auch unterschätzen. Im Training Gas zu geben, ist wichtig, sich davon zu erholen, ist aber auch genauso wichtig, sage ich mal.
Ja, bei den richtigen Sachen Gas geben, ne? Also so. Genau. Welchen Vorteil ziehst du jetzt zum Beispiel daraus, erst bei den Bizeps-Curls, die fünfte und letzte Übung in der Einheit sind, wirklich Gas zu geben und dich wirklich anzustrengen? Da ist ja eh die Frage dann, wie gut der Reiz dann noch sein kann. Und ich glaube, so eine Sache, die sich vor allem in den letzten Jahren bei mir auch wirklich sehr, sehr doll eingebrannt hat, ist so dieses, welchen Vorteil habe ich daraus, einen Reiz zu setzen, den ich nicht recovern kann? So, das ist dann einfach nur der einzige Grund, der einzige legitime, valide Grund, diesen Reiz zu setzen, ist, wenn ich auf irgendeine Art und Weise emotional Gratifizierung daraus ziehe, diese Übung zu machen. Mehr ist es nicht. Ja. Mehr ist es nicht. Und wenn dann jemand auf uns zukommt und sagt so, ja, ich möchte das gern machen, weil ich da Bock drauf habe, schön und gut. Aber ist das was, also, wir stecken wieder in diesem Thema Junk Volume, was ja an sich jetzt ein Begriff ist, der relativ selbsterklärend ist, aber was tatsächlich in der Praxis schwer aufzufriemeln ist, ne? Weil, ganz ehrlich, wenn du dir jetzt irgendeinen beliebigen Block von irgendeinem Athleten oder irgendeiner Athletin von dir anschaust und wirklich mal festlegen müsstest, okay, das könnte am ehesten Junk Volume sein oder das könnte am ehesten Junk Volume sein, das ist keine Chance, das muss man im Prozess erörtern, ne? Aber so dieser Gedanke von, ich bin jetzt im Training, ich habe meine wichtigen Übungen durch, und ne, ich sortiere, also ich habe ja so diese Tier 1, Tier 2, Tier 3 Einkategorisierung nach Priorität. Und wenn man nach den T2 Übungen dann schon so im Eimer ist, dass man keine 10 Minuten hechelnd auf dem Boden liegt, macht es Sinn, dann noch den Beinstrecker zu machen mit Intensitätstechnik? So, ist das ein Reiz, von dem ich mich dann noch erholen kann? Ne? Sicherlich mal ausprobieren, ne? vielleicht ist auch die Arbeitskapazität dann das, was, ne, was hier die Limitation ist und an der man noch arbeiten kann, ne? Vielleicht, ne, da kommen wir auch gleich noch ein bisschen zu den generellen kardiovaskulären Kapazitäten. Vielleicht ist das was man dann an dem Punkt verbessern kann, um die Belastbarkeit auch zu steigern, damit man diesen Reiz setzen und sich davon dann erholen kann. Das ist durchaus legitim bei einigen, denke ich. Aber in der Regel, und das will ich, glaube ich, vor allem diejenigen ansprechen, die irgendwie, ne, pro Einheit 8 Übungen und über 30 Arbeitssätze haben, das ist zu viel, in der Regel. Das ist, das, die Wahrscheinlichkeiten sind, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass das schlichtweg zu viel ist.
Benötigen die wenig, also ich hab zumindest nicht viele Leute, ich habe keine Leute, glaube ich, die 8 Übungen mit sehr, sehr, sehr super vielen Sätzen, also außer es ist natürlich bedingt dadurch, dass man wenig Einheiten die Woche hat und das auch gut verkraftet und der Fortschritt auch so super ist. Aber es ist jetzt nichts, was ich von vornherein auch so ansetzen würde. Ne? Das müsste sich, wenn schon, entwickeln.
Es kommt mal vor, aber sehr selten. Also sehr, sehr selten. Und eigentlich sollte man erstmal davon ausgehen, dass man kein Spezialfall ist, in der Regel.
Safe. Gut. Dann können wir auch zu dem nächsten Topic kommen, was du auch schon angerissen hast, und zwar Cardio für Kraft-3-Kämpfer sinnvoll. Es geht eben dann auch.
Habe ich ja ehrlicherweise selber einfach reingeworfen, auch nur ganz kurz, vielleicht so als persönlichen Kontext. Genau dieser Fall trifft jetzt halt bei mir tatsächlich scheinbar zu. Ich hatte durch die Krankheit und den Umzug und Co. war mein Training in den letzten Monaten ja eher weniger vorhanden, auch meine Alltagsbewegung deutlich weniger geworden. In den ganzen Sachen, obwohl ich mich bei der DM sehr belastbar gefühlt habe tatsächlich, also mit der DM bin ich auch sehr gut klargekommen, aber ich merke halt im Training, dass die Luft sehr schnell raus ist, also Beugeeinheit, 3 Sätze beugen und dann 3x10 Splitsquats hinterher und dann habe ich so heftig wummernde Kopfschmerzen, dass es irgendwie eine Viertelstunde dauert, bis ich dann womöglich die Hip Thrusts danach anfangen kann, so ungefähr. Also das ist so der Punkt, wo ich sagen würde, ja, das ist ein Punkt, ab dem Cardio auch Sinn machen kann, einfach um die generelle Belastbarkeit des Systems wieder zu erhöhen. Einen gewissen Übertrag hat man da schon, schnellere Regenerationszeiten zwischen den Sätzen, der Puls geht schneller wieder runter, bessere Sauerstoffverfügbarkeit etc. pp. Die ganzen Effekte, die wir ja so kennen. Deswegen, habe ich dir schon erzählt, habe ich mir jetzt auch einen Fahrradergometer bestellt für zu Hause und werde das mal angehen. Also kann Sinn machen, würde ich in der Regel vor allem dann machen, wenn die Leute entweder A, in ihrer Arbeitskapazität in den Einheiten eingeschränkt sind, oder B, zu wenig Alltagsaktivität haben. Ja, jetzt ein Krankenpfleger, der sowieso im Job 15.000 bis 20.000 Schritte macht, der braucht kein zusätzliches Cardio-Training. der wird schon kardiovaskulär gut genug aufgestellt sein.
Bist du ein Fan davon, dass, also so, ich sage jetzt mal, aktiv Cardio zu planen, sagen wir, dann aufs Fahrrad sich zu setzen oder so, oder dann doch eher so auf GPP, auf Übungen zurückzugreifen, die auch ein bisschen den Kontext Krafttraining auch widerspiegeln. Wie handhabst du das? Eher so Letzteres?
Ja, schon. Also ich meine, es kommt auch ein bisschen drauf an, worauf die Leute Bock haben am Ende. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, gut, ich fahre halt, ne, er will dann irgendwie an 2 von 4 Trainingstagen, will er halt eine halbe Stunde mit dem Fahrrad zum Training fahren und das sind dann die Oberkörpereinheiten, so dann okay, passt. Ne?
Ja.
Wenn jetzt jemand sagt, ich habe Bock auf Kettlebell Swings und Sled Drags und Farmers Carry und so, dann können wir auch das machen. Ich denke, das ist das ist halt das Geile an so kardiovaskulärem Training generell. Du kannst halt so viel machen. Es gibt so viele unterschiedliche Versionen davon. Ich würde schon sagen, dass so vom Übertrag her jetzt so Krafttraining, spezifisches GPP wahrscheinlich einen höheren Übertrag hat. Aber bei jemandem wie mir, der außer Atem kommt, wenn er sich beim leichten Bergaufgehen unterhält, ist das Problem ein bisschen grundlegender als nur im Krafttrainingskontext.
Safe. Ich habe es tatsächlich auch, das habe ich vorhin, als wir gequatscht haben, gar nicht aufgegriffen. Ich habe es jetzt auch immer an meinem Mittwochs-Oberkörpertag, nenne ich es jetzt mal. Ich habe dann nur noch einen Beinstrecker habe ich noch an dem Tag drin. Aber den nutze ich jetzt auch immer, um am Ende so ein bisschen aufs Laufband zu gehen und Steps mit gewisser Steigung auch zu machen. Ja. Weil ich eben mit 111 Kilo Körpergewicht, ich habe es schon gemeint, ich habe es wirklich gemerkt.
Es wird als träge. Ich in diesem Block,
es wird super träge, wirklich. Und vor allem auch in den Block sind wir reingestiegen mit Single Beuge, der ist jetzt, der war eigentlich recht konstant drin die letzten Wochen, aber mit Sechsern. Und davor, ich habe nur getrippelt, Triple Vierer so in der Range gemacht und die Sechser Beuge, ich habe mich auch einfach gar nicht, ich habe so lange gebraucht, mich von Satz zu recovern. Ich habe locker 8 Minuten gebraucht, damit ich dann in den nächsten Satz wieder reingehen konnte. Das ist jetzt so mit der Zeit besser geworden, vor allem als ich dann auch sehr schnell gesagt habe, gut, ich mache an dem Mittwoch jetzt auch so ein bisschen das Gehen, das schnellere Gehen mit Steigung und habe halt auch gemerkt, es hat auch Impact und auch recht schnell. Das funktioniert, geht dann ja auch recht schnell in eine gute Richtung, so dass ich die Sechser jetzt auch innerhalb von so 3 Minuten Satzpause auch machen könnte, wenn ich möchte.
Ja, das ich würde gerade sagen, das ist halt auch wieder geil. Es geht halt wirklich, die Adaptionen sind wirklich zügig. Also nach in der Regel nach so 2-3 Wochen merkst du schon die ersten Unterschiede, wenn nicht sogar früher. Kommt ja auch immer mal ein bisschen, wie heißt es denn, Residual Effects, Residual Adaptations, ne? Mhm. Glaube ich, das Wort. Irgendwie so, ne? Die bleiben ja bei, also das ist ja so. Ach man, mir fällt das Wort nicht mehr ein. So quasi wie Muscle Memory, aber halt kardiovaskulär. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Das gibt's ja auch.
Safe. Dann kommen wir mal zum Hot Topic für heute vielleicht eher. Bin ich gespannt. Und zwar geht's um die Entwicklung der Knee Sleeves in den letzten Jahren. Ich weiß gar nicht genau, wann die Insta gedroppt sind, ob es letztes Jahr oder dann auch Ende vorletztes Jahr waren. Aber ich glaube, das war ja schon so ein bisschen der Punkt, der jetzt so ein bisschen für Diskussion auch sorgt. Weil, also um die Frage auch erstmal ins Spiel zu bringen, die wir bekommen haben, wenn es möglich ist, mit immer neuen, besseren, härteren Sleeves eine Beuge um 20 bis 30 Kilo zu erhöhen zu können, ist das in unseren Augen noch raw? Und in dem Zusammenhang haben wir auch die Frage bekommen, ab wann der Zeitpunkt erreicht ist, an dem Leute, vielleicht auch so EinsteigerInnen, auf Raw Powerlifting so blicken wie auf Equip Powerlifting. Ne, wenn es jetzt eben, wenn die Entwicklung so weitergehen sollte, dass wir immer noch härtere Sleeves bekommen.
Von wem war die Frage? Weißt du das noch zufällig?
Ja, von einem Athleten von mir.
Ah, okay. Ja. gut. Ich hatte eine andere Vermutung, aber dann ist okay. Also ich würde das ein bisschen aufteilen zwischen meiner persönlichen Einstellung und der generellen Kontextbetrachtung. Ich persönlich sehe mich nicht auch nur einmal die Woche in solchen Sleeves beugen, bei denen ich 10 Minuten brauche, um sie an und oder auszuziehen. So habe ich einfach keinen Bock drauf. So, will ich nicht. Punkt. Ist mir meine Zeit zu schade für, sind mir meine Fingernägel und die Haut drumherum zu schade für. Na, kein Bock auf Blutstau in der Wade. Es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, ja, eine Beugeeinheit die Woche mache ich in den. So vielleicht in der Wettkampfvorbereitung, also Kerstin hat jetzt auch von Titan die neuen Sleeves. Da hatte ich auch überlegt, ob ich die dann vielleicht beim Bending Bars trage. Die würde ich dann aber wahrscheinlich auch frühestens 4 Wochen vorher anfangen mal zu tragen und wahrscheinlich auch nur für die Beuge Singles oder so. Also das ist so meine persönliche Einstellung. Ich glaube, ich bin auch persönlich der Überzeugung, solange das im Regelwerk erlaubt ist, ist es erlaubt. Und solange das nach Regelwerk als Classic, also ne, was ja RAW ist, einsortiert wird, dann ist das RAW. Punkt. So, die IPF ist der größte Dachverband. Und was die IPF dann entsprechend entscheidet, ist dann Gesetz sozusagen. Ich würde aber auch niemandem das, sag ich mal, böse vorhalten zu sagen, okay, ich habe da keinen Bock mehr drauf und ich starte jetzt lieber in einer GDFPF. Raw ohne Sleeves, so okay, go for it. Ja. Es ist halt, dieser Verband hat halt seine eigenen Regeln. Die kann man einhalten, an die kann man sich halten. Und wenn man mehr Leistung dadurch bekommt, dass man halt dickere Sleeves anzieht, dann ist das vollkommen legitim. Das würde ich auch niemandem vorhalten. Also, na, auch da wieder, ich meine, auch ich persönlich das spielt bei mir ja auch eine Rolle. Ich komme mir halt auch ein bisschen albern dafür, dann irgendwie für eine 200 Kilo Beuge in das Sleeves anzuziehen. So, das, nee, das machen die Sleeves nicht aus. Also, das ist dann auch nicht der Unterschied. Ich glaube, wenn du halt in so einem Sport an der Spitze stehst und auch um Platzierungen kämpfst, dann ist es geil, dann bist du gezwungen, das zu tun, ob du da persönlich von überzeugt bist oder nicht. Da hast du keine Wahl. Weil wenn die Möglichkeit besteht, dass es einen Performance-Benefit gibt, dann machst du das. Punkt. Da hast du auch als Athlet keinen großen Einfluss drauf. Ich glaube nicht, dass die Sleeves 20 bis 30 Kilo auf die Beuge geben.
Ja. Sondern 50, genau.
Ja, genau. Nein, also ich glaube nicht, dass die viel mehr auf die Beuge geben als normale Sleeves, eben auch sehr wenig. Ne? Lass es vielleicht 5 bis 10 sein für die Leute. Dabei lassen wir mal offen, ob das jetzt ein rein mechanisches Ding ist oder ein rein mentales Ding ist oder eine Mischung aus beidem. Und ich glaube, was Neulinge angeht in dem Sport, die dann Raw so ein bisschen ähnlich sehen wie Equipped, würde ich mir ehrlicherweise noch gar keine Gedanken drüber machen. Mhm. Ich habe die Vermutung, dass sich das Regelwerk hinsichtlich der Sleeves dann sowieso irgendwann auch wieder ändern wird. Ich glaube auch, also ich hatte mal, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich drüber gesprochen hatte, aber irgendwer hatte auch mal in den Raum geworfen, dass die IPF halt nach dem Regelwerk und bei der Genehmigung der Titan Sleeves halt auch einfach ein bisschen was verkackt hat. Und das langfristig dann eh auch womöglich wieder rückgängig gemacht werden wird. Ja. Ähnliche Beispiele gibt es ja in anderen Sportarten auch. Ne? Ich glaube, der beste Vergleich sind diese Sharkskin-Swimsuits, die es im Schwimmen damals gab, wo dann auch bei den Olympischen Spielen plötzlich alle Rekorde gebrochen wurden und dann im Nachhinein gesagt wurde, ja, nee, das ist doch alles ungültig. So, also, sorry. Nee, so machen wir mal nicht. Auch in anderen Sportarten gibt es zig Beispiele von Equipment-Veränderungen, die durchgegangen sind, die dann irgendwie wieder rückgängig gemacht worden sind. Also ich glaube, es gab auch, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es gab auch mal eine ähnliche Diskussion über die Handschuhe in der NFL, im Football, die so extra griffig waren für die fürs Fangen. Also ich glaube eh, dass das jetzt keine, also ich glaube, Leute, die halt so organisierten Sport relativ wenig mit organisiertem Sport generell zu tun haben und sich auch nicht mit diesen Materien beschäftigen, die haben halt so diesen Eindruck, okay, das ist jetzt der aktuelle Stand der Regeländerung und wenn, dann wird sich das eher noch steigern. Aber das ist eine sehr viel fluidere Sache, als man denkt. Sobald die ganzen Lizenzen für diese Art von Sleeves auslaufen, kann es sehr gut sein, dass die IPF dann hergeht und sagt, ja, jetzt, wir haben unsere Kohle haben wir jetzt mitgenommen für den Zeitraum. Ihr habt alle die Sleeves zu Hause stehen, aber Mittelfinger, ihr müsst jetzt wieder dünnere Sleeves kaufen und tragen. Fertig. Kann ich mir auch vorstellen. Also da würde ich mir noch keine Gedanken drum machen. Und wie gesagt, Leute, die neu in den Sport reinkommen, so musst du unbedingt einen SPD-Gürtel, die neuesten Titan oder Insa-Sleeves oder und dann noch SPD-Handgelenksbandagen und SPD-T-Shirt und SPD-Kreuzhebesocken haben, wenn du dann irgendwie als Dude in der 93er mit einem 400er total nach Hause gehst. So, wenn es dir damit gut geht und wenn du das cool findest, go for it. Aber es ist nicht das Equipment, was dich stark macht. So, das ist Zeit. Zeit und Training. Also ich bin tatsächlich gespannt, wie sich das entwickeln wird auch von den möglichen Regeländerungen, die es dann in der Zukunft geben wird. Ich glaube nicht, dass die IPF einen Zustand auf Dauer erlauben wird, in dem sich Leute auf Wettkämpfen so enge Sleeves anziehen, dass sie die sich im Nachhinein abschneiden lassen müssen. Ne, das gab es ja in der Vergangenheit mit den SPD-Sleeves auch schon, aber vor allem bei den Super-Heavyweights, bei den Männern. Also Ray Williams war ja so der, der da dafür bekannt war, ne, dass er seine SPD-Sleeves dann immer auf so eine, keine Ahnung, 2 Gallonen Wasserflasche gemacht hat zum Ausdehnen, damit er sie anziehen konnte. Ja. Und dann, ne, dann an seinem Knie sind sie dann wieder schön zusammengezogen und dann nach dem Wettkampf hat er sie sich immer aufschneiden lassen. Auch das wurde ja damals schon kritisch kommentiert und auch das war ja schon mal, also stand schon mal zur Debatte bei diesem Regel-Committee, ne, die sich das nochmal angeschaut hatten. Und da gab es ja, ich glaube, diese, ich weiß gar nicht, ob das eine Regeländerung war damals, dass Sleeves auch alleine angezogen werden müssen. Oder weiß ob das von vornherein so war, weiß ich tatsächlich gerade nicht. Ja, aber da, ne, das war ja damals dann so dieser Aufruhr, oh, was ist denn jetzt, wenn die TCs durch den Warm-Up-Bereich gehen und dann dir sagen, du musst jetzt deine Sleeves einmal aus und wieder alleine anziehen, ne, was natürlich nicht passiert. Ja. So, das wird nicht gemacht. So richtig durchgesetzt wird diese Regel sowieso nicht, zumal das auch gar nicht Sinn der Sache ist. Ja, es geht halt einfach darum, dass du selber in der Lage bist, die anzuziehen und fertig ist. Ja. Ausziehen kannst du dir helfen lassen, wie du willst. Aber ich glaube nicht, dass auf Dauer die IPF sagt, wir finden es gut, dass die Leute sich für jeden Wettkampf neue Sleeves kaufen. Ja. Ich glaube nicht, dass das in deren Sinn ist.
Das glaube ich auch nicht. Und die wollen ja auch den Blick auf Raw Powerlifting sein lassen. Die wollen das ja nicht dann, schätze ich mal, dass also die brauchen da ja so den Cut zum Equipped auch. Das soll sich ja nicht so
filmen. Zumal ja auch zur Debatte steht, ob Classic Equipped ersetzt bei den World Games 2025. Ja. Darf man auch nicht vergessen. Also das wird, also was, wenn das durchgeht, können wir ganz, ganz doll davon ausgehen, dass das Durchsetzungsvermögen von bestimmten Regeln auch nochmal ordentlich nach oben geschraubt wird. Weil spätestens bei den World Games sind die Standards dann auch nochmal einen ganzen Tick höher. Ich fände das ehrlicherweise ein bisschen schade. Ich mag eigentlich, dass die Equipped-Leute so, das ist ein bisschen so ein so dieses Historische, was damit mit drin hängt, finde ich eigentlich ziemlich nice. Ich fände das schade, wenn die World Games Raw wären.
Ich bin gespannt, also man hört es ja so von links und rechts, ne, dass es wahrscheinlich so eintreten wird. Muss man mal schauen, wie sich das entwickelt dann, ne? Weil dann haben wir auch mit den, das ist dann ja sowieso interessant, dann haben wir Sheffield, dann haben wir die World Games, dann haben wir die Worlds, alles Raw. In einem Jahr, weiß ich nicht, wie ich dazu stehe. Aber ne, das muss ich auch alles so entwickeln. Aber wie du auch, glaube ich, schon, also das, was du ja auch gesagt hast, den Punkt, den fand ich sehr zutreffend, was jetzt so die Entwicklung angeht, dass man jetzt annimmt, jetzt ist so hat sich das jetzt entwickelt von letztem oder vorletztem Jahr bis zu diesem Zeitpunkt und so wird es sich auch weiterentwickeln, dass die Sleeves immer härter und so was werden. So die Entwicklung kann man ja nicht. Sollte man auch, glaube ich, nicht annehmen. Da bin ich auch ganz bei dir. Was ich super interessant finde, ist einfach, dass ja laut Regelwerk, und da habe ich auch mal rausgeschrieben, das Regelwerk besagt ja, was jetzt Kniebandagen, also die Kniesleeves angeht, die Manschette muss so konstruiert sein, dass sie keine spürbare Unterstützung oder Nachfedereffekte im Kniebereich des Hebers bietet. Also steht drin, dass sie ja gar nicht supporten darf. Und das war ja auch damals bei den SPD Kneesleeves, kann man ja auch sagen, doch recht spürbar, dass sie auch Support geben. Und da weiß ich nicht, weil es ja es steht ja im Regelwerk drin, dass sie gar nicht unterstützen dürfen.
Ja, gut, aber dass die IPF, also ein Schelm, wer Böses denkt, ich bin da ja immer sehr konspirativ unterwegs, was Verbände angeht, dass die IPF Entscheidungen trifft, die vielleicht nach dem Regelwerk nicht ganz vertretbar sind, aber halt einen Arsch voll Kohle in die IPF reinspülen, ne? Das halte ich jetzt für nicht allzu fern. Also man muss ja bedenken, ich bin mir bei den Beträgen nicht mehr ganz sicher, aber ich meine schon, so 2016, 2017 rum, als Mark Bell damals seine ersten Handgelenksbandagen auf die IPF Approved List hat stellen lassen. Ich glaube, der hat für ein Jahr, also pro Jahr damals, $40,000 gezahlt, irgendwie so.
Irgendwas kann sein. Ich habe sogar noch mehr im Kopf, aber so in der Range habe ich's auch.
Also da ging es um Handgelenksbandagen. Ich weiß, dass Sleeves teurer sind. Ich glaube, Sleeves waren damals $200,000 für die Gesamtperiode. Ja, also für ich glaube, es sind immer 4 Jahre, irgendwie so. Müsste ich mir noch mal genauer anschauen. Aber auf jeden Fall geht's halt, das waren damals die Preise und dann sind ja auch einige Equipment-Hersteller, haben ja auch jetzt zum Beispiel ihre Verträge mit der IPF nicht verlängert, weil die IPF ihre Preise enorm erhöht hat. Da gab's auch sehr viel böses Blut zwischen Herstellern und der IPF. Ich kann mir schon vorstellen, dass mittlerweile für so ein paar Sleeves, dass die auf der Approved-Liste landen, werden schon mehr als 200.000 Dollar sein mittlerweile. Und das ist dann natürlich so, na, dann wird halt bei dem Material
gesagt,
gut, da sind echt, und man muss ja sagen, es sind halt immer neues, es sind ja jetzt neue Sleeves. Wenn A7 hat ja jetzt zum Beispiel, ne, wir haben ja dann auch zum Beispiel unterschiedliche Modelle von Sleeves, die auf der Approved List stehen. Das heißt, jedes zusätzliche Modell, was du auf die Liste setzen lässt, bringt der IPF einen richtig dicken Batzen an Kohle.
Ja.
Und das ist so, das ist schon auch ein guter Motivator.
Ja, definitiv. Also einfach interessant, wie sich das jetzt so entwickeln wird. Ich bin da auch beide, ich war da aber selber auch so hin und her gerissen, da hole ich mir jetzt in irgendeiner Art und also hole ich mir jetzt eine der neueren Sleeves. Ich habe ja meine Erfahrung auch mit den Insidern gemacht. Ich habe auch meine Erfahrung mit den Oni-Sleeves gemacht. Hab auch mit denen geteilt, ne?
Die neuen meinst du, aber die neuen von Bukia.
Waren schon die neuen, genau.
Krass, okay, wusste gar nicht, dass es die überhaupt schon nicht zu kaufen gibt.
Ich glaube nicht. Also bei uns hier der, ich bin mir nicht ganz sicher, bei uns im Verein der Sandrino, raus. Du hast ja sowieso nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er die vertreibt hier in Deutschland. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Auf jeden Fall hat er die schon seit 3 Wochen oder so. Mhm. Dann habe ich die direkt mal testen können.
Ja, ist ja
für meine so, Knie, ja. Ja, für meine Knieform einfach überhaupt nicht passen. Die sind einfach straight runter. Mhm. Straight runter. Das heißt für mich dann auch an der Kniekehle, das überlappt sich richtig hart, da ist so viel Luft drin. Und ich habe, glaube ich, ich habe XL probiert und die gut, also ja, waren schwer anzuziehen, sage ich mal, und schwer auszuziehen, aber die sind in der untersten Position Beuge nach unten gerutscht, weil da so viel Stoff und Raum war an der Kniekehle. Mhm. Für mich also nicht so wirklich geeignet. Aber ich habe auch von anderen Leuten gehört, mit anderer Knieform, sage ich mal, oder anderem Verhältnis aus Wade, Knie, Umfang und Quads, dass die sehr, 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 sehr gut taugen. Ist halt einfach schön, dass es da auch so eine Bandbreite jetzt gibt an die Inser, die dann in der Mitte auch noch so zusammengehen, die für meine Knieform recht schön waren, dass man da einfach die Möglichkeit hat, da auch ein bisschen zu probieren. Genau. Wir haben ja auch bei uns im Gym eine Bukia Uni-Kombo, auf der ich da manchmal auch drücke. Die ist ganz nett auch. Die ist sehr, sehr robust.
Krass.
Genau.
Das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass die Wettkampfkombis auch machen.
Ja, seit letztem Jahr. Und die Zulassung war dann eben auch, also das Testing war auch bei uns im Gym.
Ah ja.
War interessant.
Auch, aber sind auch approved als Rack für Wettkämpfe?
So wie ich es verstanden habe, schon.
Ja, ich meine, gut, da muss man ja sagen, ne, das ich glaube, das vergisst man auch gerne mal. Ich glaube, sogar bis inklusive nationaler Ebene, solange das Rack auf der Plattform die Maße erfüllt, ist es ja legitim, ne?
Ja.
Das muss ja nicht, also auf nationaler Ebene muss es ja kein Rack sein, was auf der Liste steht, aber das machen natürlich die meisten Nationalverbände.
Safe. Gut. Ja, ich war ja noch bei dem Punkt, dass ich dann auch überlegt habe, mir eventuell irgendwie neue Sleeves zu holen. Ich weiß aber immer noch nicht genau. Also die SPDs sind noch nicht kaputt. So, die halten noch ein bisschen. Ich werde die wahrscheinlich jetzt auch erstmal noch weiter nutzen, bis sie den Geist aufgeben und dann ist halt kommt der nächste Schritt zu den Sleeves. Also ich würde die jetzt erstmal austragen und dann durchtragen und dann in den vielleicht Inza oder die Rigor Mortis A7 mir holen, längerfristig. Aber mal schauen. Aber halt genau wie du, gar keinen Bock, da Ewigkeiten zu brauchen, die anzuziehen und auszuziehen. Das ist es mir auch einfach nicht wert.
Ja.
Wollen wir noch eine Frage machen? Noch mit rein?
Ja, genau, wir haben die. Lass uns vielleicht Nummer 6 nehmen.
Ja, lass uns die gerne nehmen. Frage, die wir bekommen haben: Wie alt sind eure ältesten Trainees? Wie wird wohl die DM Masters in 10 Jahren aussehen? Du hast ja vielleicht fängst du auch an, weil du ja auch eine Athletin hattest, die jetzt auf der DM Masters gestartet ist. Gib mal gerne deine Gedanken dazu.
Also Grüße an Tanja, die sich den ersten Platz geholt hat von drei Teilnehmenden in ihrer Gewichtsklasse. Älteste bin ich mir jetzt tatsächlich gerade nicht sicher, wie alt tatsächlich, aber meine Ältesten sind Anfang um 40. In der Region. Und ich glaube, man hat schon jetzt auch in den letzten Jahren gesehen, dass die Leistungsdichte auch auf einer DM Masters so Stück für Stück zugenommen hat. Ich glaube, sie ist noch lange nicht da, wo sie sein wird in Zukunft. Vor allem auch da wieder einfach nochmal so brutal krass, was Konrad Burkhardt auf der aktiven DM geleistet hat, als quasi AK2-Athlet. Also ich glaube schon, dass es sich in den kommenden Jahren nochmal verdichten wird, weil viele Leute dabei sind, die jetzt so langsam in Richtung AK1 gehen und sich dann auch überlegen könnten. Ich meine, gut, sowieso mit den höheren Normen für die aktiven DM wird es da vielleicht auch einige einfach geben, die dann sagen, okay, dann mache ich halt die Masters DM. Ja. Ich glaube, so zumindest, was ich jetzt von der Masters DM am Stream und so gesehen hatte, wird es halt auch zwingend da nochmal eine Weiterentwicklung in Richtung so Atmosphäre und Qualität geben müssen. Also, das soll auch kein Stich gegen den AC Lauchhammer sein, die sich ja auch, glaube ich, regelmäßig dazu bereit erklären, diesen Wettkampf auszurichten und die auch häufig die LM Berlin Brandenburg machen. Das ich glaube in den letzten Jahren eigentlich fast immer.
Ich glaube auch.
Aber ich glaube, dass so, ne, wenn halt mehr Leute starten und der Wettkampf auch voller wird, dass es dann auch ein etwas größeres Event wird, ne, dass wir dann auch irgendwann an den Punkt kommen, dass wir sagen, okay, selbst wenn es dann in Lauchhammer ist und acht Stunden Fahrt sind, okay, von Kassel aus nicht mehr, ne, aber selbst wenn es dann am Arsch der Welt ist und man irgendwo quer durch Deutschland fahren muss, wenn man dann halt 6 Leute hat, die da starten, dann fährt man da natürlich hin. Ne?
Voll.
Also ich glaube schon, dass es in 10 Jahren, dass wir da an einem Punkt sein werden, wo dann auch Leute da starten, die Leistungsdichte deutlich nach oben treiben. Ich glaube, aktuell ist es eher noch so ein bisschen so eine, ja, so die Ansprüche an die Masters DM sind halt auch einfach nicht so hoch. Einfach weil es eine kleinere Truppe ist, ist natürlich auch noch die ältere Kultur und so. Ne? Und wenn du dann teilweise im Stream hörst, dass da einfach, keine Ahnung, gefühlt 2 Leute klatschen nach einem guten Lift. Und das hat also fehlt noch die Omi in der ersten Reihe, die noch einen Wollschal strickt. Ich glaube, das wird sich auch noch ein bisschen verändern. Also das ist halt der Vibe, der da so aktuell herrscht, was auch in Ordnung ist. Ich glaube, damit muss man sich dann auch im Zweifel einfach abfinden können. Aber ich denke schon, dass es eine positive Entwicklung geben wird. Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum das anders sein sollte. So meine ich auch das Gefühl habe, dass die meisten Leute auch Bock drauf haben, dann auch, sag ich mal, auch im gestiegenen Alter immer noch den Sport zu machen. Und das eben nicht mehr so eine Sache ist von, ich mache das, solange ich jung bin und dann bin ich irgendwann nur noch Kari. So. was man von der älteren Generation auch häufig kennt.
Was ja auch schön ist, ne? Weil ist ja auch,
ich mache auch meine Kari-Ausbildung, du. Also die Weichen sind gestellt. Die Weichen sind gestellt.
Dann mit 31, dann machst du nicht mehr, ne? Sport?
Genau, ja, so, dann ist vorbei. Ab Januar ist vorbei. Ist dann einfach durch, das Thema.
Achso, perfekt. Ich glaube auch so, vor allem der Zeitraum, so die nächsten 10, 15 Jahre wird er einfach, das Mastersfeld auch noch verdichten und der Wettkampf auch noch mehr atmosphärischer werden, sage ich mal.
Ja.
Weil jetzt ja eben vor allem viele einfach in den 20ern in den Sport kommen, würde ich sagen. Sofort, wenn man sich mal die DM dieses Jahr anschaut, der Aktiven, würde ich sagen, so Mitte 20er, so in der Range, waren ja die meisten AthletInnen, so geschätzt. Da dauert das. Ich würde sagen, ne, die meisten haben da schon auch Ambitionen, auch wie ich das von meinen Trainees kenne, längerfristig den Sport auch zu machen und auch ganz gezielt mit der Intention, bei Masters fahre ich dann auf internationale Wettkämpfe so in die Richtung. Ich mache das hier, ich spiele das Long Game so in die Richtung. Und das ist für mich halt auch so ein bisschen der Punkt. Also ich sehe mich auch auf jeden Fall auf der Masters DM in 15 Jahren. Safe. Ja, aber genau, um nochmal den Punkt aufzugreifen, zu ältester Trainee, ich glaube 56. Oder 55 so in der Range. Aber das ist halt auch eine Person. Sonst ist es bei mir eher so in der Range 25 bis 30, wenn die sich die meisten aufhalten. Genau. Gudi. Ich glaube, haben wir eine schöne Folge.
Yes.
Haben einiges anreißen können, ein paar unterschiedliche Themen bequatschen können. Falls ihr irgendwie Fragen haben solltet für die nächste Folge oder Themenvorschläge, Gastvorschläge, gerne Paul oder mir schreiben.
Ja.
Und ansonsten bedanke ich mich sehr für deine Zeit, Paul.
Ich bedanke mich für deine Zeit, Kevin. Macht euch noch einen schönen Tag. Bye.
Tschüss.